Wir stellen uns unter Gottes Wort aus 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Abram und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abram war einverstanden, und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Lande Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abram: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird ihr so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Da rief Hagar aus: Den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Der Gott, der mich anschaut. Seitdem wurde diese Quelle Quelle des Lebendigen, der mich anschaut, genannt. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war zu dieser Zeit 86 Jahre alt. Die selber Große. Drama für 3. Akteur Nummer 1, Abram, der Auserwählte. Akteurin Nummer 2, Sarai, die Unfruchtbare. Akteurin Nummer 3, Hagar, die Zweckerfüllerin. Akteur Nummer 1, Abram, der Auserwählte. Der Schöpfer schreibt Geschichte mit seinen Menschen. Er hat dafür einen Plan. Abram, er hat ihn sich auserwählt als Stammvater eines Volkes, das er führen, leiten und beschenken will. Er hat ihm Nachkommen versprochen, die so zahlreich sind, dass keiner sie zählen kann. Das Dumme dabei: Abram hat nicht mal einen einzigen Sohn. Und die Jahre vergehen und nichts tut sich. Da kann man ja schon mal fragen, ob man da nicht etwas nachhelfen müsste, wenn das noch klappen soll. Akteure Nummer 2. Sarai, die Unfruchtbare. Sie steht an Abrams Seite und sie wünscht sich nichts sehnlicher als Kinder. Kinderlosigkeit gilt als Schande, wenn nicht sogar Strafe für die Frau. Nicht gerade eine tolle Situation. Da kommt Sarai auf eine geniale Idee. Es ist durchaus üblich, dass die Ehefrau ihre Leibsklavin, die sie mit in die Ehe gebracht hat, als eine Art Leihmutter verwendet. Das Kind, das aus der Verbindung der Sklavin mit dem Ehemann hervorgeht, gilt dann als das Kind der Ehefrau. Na bitte, dann hat ja der Abraham seine Nachkommen und Sarai wird nicht länger schief angeschaut. Einziger Haken an der Sache, Akteurin Nummer 3, Hagar, die Zweckerfüllerin. Sobald die Magd von ihrem Herrn schwanger ist, ist sie nicht länger Sklavin. Das steigt der guten Hagar zu Kopfe. Sie dünkt sich ab sofort besser als ihre Herrin, die ja keine Kinder kriegen kann, und lässt sie das auch deutlich spüren. Und jetzt geht's los. Die Selbergroße, erster Akt. Sarai beschwert sich bei Abram. So hat sie sich das nicht vorgestellt. Sie wollte ein Kind, aber keine Magd als Herrin über sich und schon gar nicht eine, die ihr den Mann abspenstig macht. Die Selbergroße, zweiter Akt. Abram hat einen Sohn in Aussicht und keine Lust auf Sickenzoff. Mach mit ihr, was du willst, sagt er zu seiner Frau. Und die vertreibt die Magd samt werdendem Nachfolger in die Wüste. Die Selbergroße, dritter Akt. Der Gott, der Abram beschenken und groß machen will, hat bis jetzt zugeschaut. Als Hagar in der Wüste nicht mehr weiter kann und ihr Leben in Gefahr ist, greift er ein und schickt ihr einen Boten. Der allerdings sagt nicht, die Sarai ist aber auch ein böses Weib und du bist auch ein armes Mädchen. Er schickt sie zurück, zurück unter die Fuchtel ihrer Herrin, zurück an ihren Platz. Aber er verspricht ihr zahlreiche Nachkommen. Damals das größte Geschenk für eine Frau. Soweit das Drama. Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen sind rein zufällig. Die Moral von der Geschichte. Der Gott, der mich anschaut, sagt Hagar über den Gott, der sie nicht ihrem Elend überlässt. Er sieht einen Abram, dem das Vertrauen fehlt. Er sieht einen Abram, der nicht warten kann. Er sieht einen Abram, der die Mutter seines Sohnes nicht beschützt. Er sieht eine Sarai, die seinen Plänen nachhelfen will. Er sieht eine Sarai, die nicht teilen mag. Er sieht eine Sarai, die sich und ihren Stolz über das Leben ihrer Sklavin stellt. Er sieht eine Hagar, die gern Herrin wäre. Er sieht eine Hagar, die nicht aushalten will. Er sieht eine Hagar, die als Mittel zum Zweck benutzt wurde und zu verzweifeln droht. Gott schaut sie alle an. Er lässt es zu, dass sie seine Pläne durchkreuzen und er mutet ihnen zu, die Folgen zu tragen. Hagar nennt ihren Sohn auf Gottes Geheiß Ismael. Er wird zum Stammvater eines Volkes wie Isaak, der lang ersehnte Sohn, den Sarah Jahre des Wartens später dem Abraham ohne Nachhilfe gebiert. Aber der Zwist zwischen beiden Völkern reicht als Wurzel hinein bis in unsere Zeit, bis zum derzeitigen Krieg zwischen Hamas und Israel. Gott lässt es zu. Er lässt uns die Freiheit, auf sein Wort zu vertrauen oder unsere eigene Weisheit vorzuziehen. Er lässt uns die Freiheit, es selber zu versuchen oder an dem Platz, an den er uns stellt, seine Hilfe zu erfahren. Er lässt uns die Möglichkeit, davonzulaufen in die Wüsten unserer selbst erwählten Lebensziele oder seine Wege zu gehen. Aber Er lässt uns nicht allein. Er gibt uns nicht auf. Er ruft uns zurück. Zurück an den Platz, den er für uns vorgesehen hat. Zurück zu dem Plan, den er mit uns durchführen will. Zurück in die Bestimmung, in der wir wachsen, blühen und reifen sollen. Der lebendige Gott schaut uns an. Er will unser Leben segnen, begleiten und unser Ziel sein. Kehren wir um, wenn wir davongelaufen sind? Nur in seinen Händen kann unser Leben wirklich gut werden. Amen.